Ja, natürlich der ganzen Bibel, aber auch das Thema des Kolosserbriefes, aus dem unser Predigttext für heute stammt. Das hat seine Gründe. Und zwar vor allen Dingen seine Gründe darin, dass eben die Kolosser oder die Gemeinde in Kolosse damit zu kämpfen hatte, dass Christus aus der Mitte gerückt wurde. Aber eben auch sich im eigenen Leben so an den Rand gedrängt wurde. Anderes drängelt sich vor. Und wenn wir gleich den Abschnitt lesen, dann gehört eigentlich noch eine Überschrift dazu, nämlich nicht nur Christus in der Mitte, sondern was wir oder was Menschen dazu beitragen können, damit Christus in der Mitte des eigenen Lebens, aber vielleicht auch in der Mitte des Lebens von anderen Menschen wieder eine Rolle spielt. Denn wie gesagt, aus der Mitte gerückt ist Christus ziemlich leicht, da muss man gar nicht viel tun. Das passiert ganz schnell. Mehr oder weniger könnte man denken von selbst. Das ist auch eine Botschaft des Abschnittes, den ich gleich lese, dass wenn Christus in der Mitte bleiben soll, dass das nicht ohne Kampf, Paulus sagt, Ringen abgeht. Wenn man denkt, man ist da so im sicheren Fahrwasser, das läuft schon, wir haben das mit dem Evangelium ja alle begriffen und wir heißen ja auch Christusgemeinschaft, das kann ja gar nicht anders sein, dann ist das eine gefährliche Haltung. Denn man kann tatsächlich den Glauben, das Evangelium, nicht behalten, wenn man denkt, man hätte es in der Tasche. Sondern wir haben den Glauben, wir haben Christus immer nur im lebendigen Ringen, jeden Tag wieder darum. Das ist eine Botschaft dieses Abschnittes, den ich jetzt lese aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel von Vers 24 und dann aber auch über die Kapitelgrenze hinweg bis Vers 5 lese ich. Paulus schreibt: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr also den Herrn Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm, seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Christus in der Mitte und was wir dazu tun können, damit das bei uns und vielleicht auch im Leben anderer Menschen so ist und so bleibt, so wird. Nun, Paulus geht davon aus, wenn man den Kolosserbrief anschaut, dass Christus sowieso in der Mitte ist. Also er ist in der Mitte der Schöpfung. Davon redet er direkt vor unserem Abschnitt und sagt, naja, also dass es diese Welt überhaupt gibt, dass es uns Menschen gibt und wie wir sind, das ist alles wegen Jesus so. Also das sowieso in unserem Menschsein schon, Christus ist in der Mitte. Denn als Gott die Welt gemacht hat und zum Beispiel als er den Menschen so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat, da hat er damals schon daran gedacht, dass er einmal selber Mensch werden wollte. Und dass er, steht auch im Kolosserbrief hier, dass er die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, also in einem Körper eines Menschen wohnen lassen wollte. Denn das musste er sich vorher schon bei der Schöpfung überlegen. Und insofern war die Sache von Anfang an, auch mit dieser ganzen Welt schon, auf Jesus Christus ausgerichtet. Und das Ziel der Schöpfung ist auch Jesus. Ja, bis am Ende die ganze Schöpfung sich vor ihm beugen wird. Alle Knie werden sich beugen, jede Zunge wird bekennen, Jesus ist der Herr. Das wird sowieso geschehen. Er ist schon die Mitte. Ja, zwischendurch machen noch, da gibt es den einen oder anderen Herrscher dieser Welt, der denkt, ach, ich bin gerade der Mittelpunkt, der jeden Tag irgendwas in irgendwelche Tweets haut und sich dann freut, wenn alle das lesen und daraus irgendwelche Zeitungsnachrichten machen. Und man denkt, ja, also toll, das ist doch, das ist der Mittelpunkt der Welt, oder? Und dann treffen sich da ein paar Herrscher und überlegen miteinander. Da hat irgendjemand ein Mikrofon ein bisschen zu nah dran gehalten und mitgekriegt. Die drei haben doch tatsächlich darüber geredet, wie man ewig leben kann. Also mal mindestens 150 Jahre wollen die werden. Die sind ja alle schon über 70 oder 80. Aber die wollen mindestens 150 Jahre werden. Und ihre Idee, die sie da irgendwie in die Mikrofone, war, man könnte ja Organe von jungen Menschen in die Alten verpflanzen, damit man dann irgendwie länger lebt. Da muss man sich überlegen, was hat man für eine Haltung? Ja? Was denkt man von sich, wenn man über sowas, ich meine, unter Leuten, die denken, sie sind die Herrscher der Welt, also die unterhalten sich darüber, was könnten wir machen, damit diese arme Welt nicht ohne uns ist. Aber diese Welt, das sagt die Bibel ganz klar, da ist Christus in der Mitte und alles dreht sich um ihn, von Anfang bis Ende, in der Schöpfung sowieso, in der Geschichte dieser Welt auch. Die ganze Geschichte hat Gott geordnet um Jesus Christus, als den Gekreuzigten und Auferstandenen in der Mitte der Weltgeschichte stehen zu lassen. Und dann ist Jesus Christus auch die Mitte in seiner Gemeinde. Ihr habt gemerkt, das ist auch ein Thema hier in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, aber davor auch. Also Gott hat die Gemeinde der Glaubenden in diese Welt hineingestellt und sie ist der Leib, also der Körper von Jesus. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und da ist er natürlich auch als der Auferstandene mit einem menschlichen Leib, aber er hat gesagt, ich bin das Haupt im Himmel, aber hier auf der Erde, da soll Jesus auch gesehen werden. Also da soll er auch leiblich erfahrbar sein. Und wo ist Jesus jetzt? Ja, hier. Also ich gehe davon aus, hier sitzen ja einige Gläubige nach. Und das heißt also, Jesus ist hier. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, zeig mir doch mal deinen Jesus, dann könnte man sagen, ja, komm doch in unsere Gemeinde, dann kannst du ihn sehen. Also das ist das, wovon Paulus spricht, das ist sowieso so. Jesus ist die Mitte. Da bräuchten wir uns eigentlich gar nicht groß drüber aufregen. Aber ihr habt schon gemerkt, bei uns, in unserem Leben, in unserem Denken, da rückt Christus ganz schnell aus der Mitte. Da ist das gar nicht so selbstverständlich. Aus Gottes Sicht, ganz klar. Aus unserer Sicht nicht so klar. Und jetzt, was sagt Paulus eigentlich dazu? Was ist wichtig, dass Christus in die Mitte kommt, in der Mitte bleibt, bei uns und auch bei anderen. Und er fängt mit einem Thema an, das ist jetzt nicht so, ja, es war vielleicht auch nie so das Thema. Er sagt, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide. Und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Also Paulus fängt bei diesem Thema an, mit der Freude am Leiden. Jetzt mache ich daraus mal eine Überschrift und sage, also damit Christus in der Mitte unseres Lebens ist, brauchen wir Bereitschaft zum Leiden. Ist kein schöner Einstieg, ne? Möchte man eigentlich nicht. Aber die Botschaft, nicht nur dieser Stelle, sondern des Neuen Testamentes überhaupt und auch ganz besonders Paulus, ist ganz eindeutig. Leidensscheu führt mit Sicherheit dazu, dass Christus an den Rand des Lebens gedrängt wird. Mit Sicherheit. Ohne Bereitschaft zum Leiden gibt es kein Christsein. Ich nehme noch mal eine Stelle aus dem Philipperbrief. Ja? Paulus sagt, ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ja, also ich will Jesus erkennen, ja, Jesus den Sieger, den Herrscher, den Mittelpunkt der Welt, aber nicht ohne sein Leiden. Nicht ohne die und jetzt sagt er sogar, die Gemeinschaft mit diesem Leiden. Das kommt ja in unserem Vers hier auch vor. Also wir sind verbunden mit dem Leiden des Christus. Man kann sich fragen, was ist das für ein Leiden? Aber da kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Wir wollen uns nur klar machen, wie scharf das ist. Römer 8. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also, wenn wir die Bereitschaft zum Leiden für Christus verlieren oder gar nicht haben, wenn wir also im Grunde genommen eine Art Christsein haben wollen, so, ich weiß nicht, damit es uns besser geht im Leben, oder damit irgendwie unsere Probleme gelöst werden, damit wir uns getröstet fühlen, damit wir eine innere Mitte haben. Oder wie auch immer, ja, also das ist, ich war irgendwo auf einem Seminar eingeladen in der Schweiz und da hatte ich einen Nachmittag Zeit, bin ich da so ein klein bisschen da die Berge hochgeklettert, viel schafft man ja da nicht, aber dann komme ich auch an so einer Hütte vorbei, wo Manager für viel Geld in halt so einer einfachen Holzhütte die Zeit verbringen und da irgendwie meditieren, um ihre Mitte zu finden, um irgendwie in sich zu gehen und in sich irgendwie zu finden, keine Ahnung, wer sie sind oder wie sie leben sollen oder was weiß ich was. Ja. Hätte ich mir natürlich nie leisten können, also ich konnte nur außen vorbeigehen und das große Schild lesen. Da sind also Menschen auf der Suche irgendwie nach sich oder sie denken, dass sie vielleicht in sich das irgendwas finden können, was ihnen Ruhe oder Zuversicht oder Wegweisung, Orientierung schenkt. Warum eigentlich, könnte man fragen. Wer hat das eigentlich gesagt, dass das in uns zu finden ist? Oder dass, wenn man seine innere Mitte gefunden hat, dass es einem dann irgendwie besser geht. Wer hat das gesagt? Woher kommt das? Also, Paulus würde sagen, jetzt nach unserem Abschnitt geht das weiter, das ist menschliche Philosophie und leerer Trug, gegründet auf Lehre von Menschen und auf die Mächte dieser Welt, aber nicht auf Christus. Man wird für uns, also wird für Christen relativ klar, Jesus hat das seinen Jüngern auch schon gesagt, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann blüht euch Leiden. Haben sie mich verfolgt und abgelehnt, werden sie euch auch ablehnen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr eigentlich keine Christen sein. Also das Wort hat er noch nicht benutzt, aber dann könnt ihr nicht wirklich Nachfolger von mir sein. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, denn Jakobus sagt das so, ne? Wer dieser Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das ist irgendwie, funktioniert das nicht. Wenn du everybody's darling sein möchtest und auch wenn wir als Gemeinde halt von den Menschen irgendwie anerkannt, geliebt werden wollen und die alle sagen, ach, was seid ihr doch für tolle Leute, dann ist das mindestens sehr gefährlich. Die Bibel berichtet davon, dass das zeitweise klar ist, dass Menschen auch Respekt haben vor christlicher Gemeinde und so, aber zu allermeist doch eher nicht. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt öffentlich klar sagen, von der Bibel her, was wir denken über dieses und jenes Thema, dann, keine Ahnung, ihr seid vielleicht zu wenige, dass es jetzt hier dann jeden Sonntag eine Demo vor eurer Gemeinde gibt, aber das ist ja vielleicht auch noch nicht ganz so schlimm, aber immerhin, das kann einem blühen. Denn schon in unserer Gesellschaft, wo keiner ins Gefängnis kommt für seinen Glauben, ist es trotzdem so, dass wenn wir die Wahrheit über Christus und den Glauben sagen, dass das Probleme macht. Wir müssen dann ja zum Beispiel auch sagen, wir sind der Überzeugung, dass man nur durch Jesus Christus gerettet werden kann. Da hilft also kein Allah und kein Buddha und kein Shiva oder wie auch immer. Es geht nur durch Jesus. Das traute sich nicht mal mehr der letzte Papst so klar zu sagen. Er hat da so ein bisschen rumgeschwurbelt, dass ja irgendwie Gott in allen Religionen irgendwie vorhanden ist und vielleicht auch Jesus irgendwie versteckt in allen Religionen und dass wir irgendwie ja, miteinander in der hat. Gute Freunde, ich habe auch muslimische Freunde, ja, der hat auch, da hat er auch so einen jüdischen Rabbi und so einen Imam als Freund, aber er hat ihnen nicht klar gesagt, wisst ihr, ihr seid ganz liebe Leute, aber ihr werdet in die Hölle kommen, wenn ihr nicht noch Christus erkennt. Ihr werdet ewig getrennt sein von Gott. Wie gesagt, das sind alles so Botschaften, die will man lieber nicht sagen, es gibt nur Ärger. Und noch manches andere aus der Bibel lassen wir weg und dafür nehmen wir vielleicht irgendwas anderes. Aber Paulus sagt, bitte, die Bereitschaft zum Leiden für Christus, die gehört dazu. Und wie gesagt, der Preis ist hier noch gar nicht allzu hoch. Also in Malaysia ist die Luft eine ganz andere. Also da fährt man vielleicht mal zum Urlaub machen hin, aber wenn man für Christen ist es da sehr eng. Da ist die Luft zum Atmen da sehr, sehr eng. Muss man sehr vorsichtig sein. Und in vielen anderen Ländern auch. Was sagt der Apostel Paulus hier? Er sagt ja, ich freue mich an dem Leiden und er hat ein ganz bestimmtes Bild. Und das Bild ist das, dass eben Jesus ist im Himmel, für Christus selber ist das Leiden abgeschlossen, ja? Der hat am Kreuz gelitten, gestorben, auferstanden und ist jetzt in die Herrlichkeit aufgefahren. Das ist so. Aber weil er sein Leib, die Gemeinde hier auf der Erde ist, sagt Paulus, ist das mit dem Leiden des Christus doch noch nicht zu Ende. Ja, denn Jesus Christus identifiziert sich mit uns. Und er sagt, wenn sie euch ablehnen, lehnen sie mich ab. Schlagen sie euch, schlagen sie mich. Was hat Jesus dem Paulus gesagt, als er sich bekehrt hat? Da hat er gesagt, du Paulus, was verfolgst du mich? Der Paulus hatte Christen ins Gefängnis geschmissen. Aber Jesus sagt, du verfolgst mich. Du kämpfst gegen mich. Und dieses Bild hat Paulus hier vor Augen gesagt, ja, wenn die Gemeinde des Christus leidet, dann leidet Christus. Und jetzt ist natürlich die Frage, ihr lieben Leute, leiden müssen wir sowieso, ne? An dem einen oder anderen. Ob das nun an Krankheiten oder an was weiß ich was ist. Da könnte man doch sagen, Leiden für Christus ist eigentlich doch was Schönes. Also unter all den Leiden, leiden will niemand gerne, ja? Aber wenn schon, denn schon, dann doch für Christus und für seine Gemeinde, oder? Gut, ich muss das hier abschließen. Jedenfalls, wenn Christus in der Mitte unseres Lebens bleiben soll und in der Mitte der Gemeinde und dann gehört die Bereitschaft zum Leiden für Christus dazu. Zu sagen, ja, zu diesem Herrn will ich stehen. Schauen wir noch eins weiter, wovon der Apostel Paulus hier spricht. Er redet nämlich im nächsten von dem Geheimnis, und damit meint er das Evangelium, das Geheimnis, was lange Zeit verborgen war und dann offenbart wurde, das Geheimnis unter den Heiden, Christus in euch und so weiter. Und ich habe das mal jetzt so überschrieben und gesagt, naja, wenn Christus in der Mitte bleiben soll, dann gibt es kein Leben mit Patentrezepten, sondern ein Leben mit dem Geheimnis des Evangeliums. Was meine ich? Nun, wir lieben alle irgendwie Patentrezepte. Also gibt es ein Problem, ne? Dann sagt uns jemand, ja, du musst nur das und das und das machen und dann ist das erledigt. Ne? Also, keine Ahnung, ich sehe jetzt hier keine Influencer oder Influencerinnen hier unter uns, aber ne, wenn ihr noch irgendwo einen Kanal aufmachen wollt, dann vielleicht, keine Ahnung, ob es den schon gibt, indem ihr sagt, welche Probleme man alle lösen kann mit, keine Ahnung, grünem gepressten Saft, indem man noch irgendwie 2 Esslöffel Apfelessig dazu tut oder sonst irgendwie was und dann sagt, na, das entschlackt den Körper und das macht deinen Geist frei und ich weiß nicht was und ist sozusagen so eine Art Hilfsmittel für und gegen alles und das schlechte Wetter kannst du auch besser ertragen, wenn du das halt regelmäßig trinkst. Wahrscheinlich könnt ihr mit sowas vielleicht auch eine ganze Menge Follower gewinnen und sogar Geld damit verdienen. Jedenfalls gibt es solche und ähnliche Sachen zu Hunderten und zu Tausenden. Ne? Irgendwie so müsste das doch im Leben gehen. Man müsste, ne, es gibt ein Problem und dann sagt uns jemand, 1, 2, 3, mach das und dann wird es gelöst. Manche stellen sich das mit dem Evangelium auch so vor. Ja, also, ne, da gibt es irgendwie ein Problem, keine Ahnung, nehmen wir mal, ich fühle mich so unruhig, ich bin irgendwie nicht so ausgeglichen und so weiter und dann, ja, glaub an den Herrn Jesus und dann ist das okay. Ne? Oder irgendwie sowas, ja. Und selbst das Evangelium wird manchmal so dargestellt, als ob das so eine Art Patentrezept ist. Ja, der liebe Gott, der hat uns natürlich alle furchtbar lieb. Und deswegen vergibt er uns auch alle unsere Sünde. Das hat er auch in Jesus Christus gezeigt. Und ja, und dann wäre es nicht schlecht, wenn man auch ein bisschen christlich lebt. Ja, das ist so ungefähr das Evangelium, was manche denken. So eine Art Patentrezept-Evangelium. Nur das ist nicht das Evangelium. Ja, natürlich zum Evangelium gehört, dass Gott uns liebt und auch, dass unsere Schuld vergeben ist und auch, dass wir christlich leben sollen. Aber so, in dieser Zusammenstellung, ist das gar nicht das Evangelium. Das ist nur so eine moderne Fassung, auch so ein bisschen wie ein Patentrezept. Was ist das Evangelium? Der Apostel Paulus nennt das hier das Geheimnis. Und was meint er damit? Nun, er spricht auch in anderen Briefen davon, ich will das nur kurz skizzieren. Dieses Geheimnis, das ist Gottes ewiger Plan, wie er die Menschen erlösen wollte durch seinen Sohn. Und das hatte er schon von Anfang an, sogar schon vor der Schöpfung, sagt Paulus sehr deutlich, sogar schon vor der Schöpfung beschlossen, dass das Ziel ist, dass die Erlösung durch Jesus Christus kommen sollte. Das wusste aber nur Gott, und natürlich Jesus und der Heilige Geist, sonst wusste das niemand. Gott hat diese Welt geschaffen, es wusste niemand. Es kam die erste Sünde in die Welt, das wusste natürlich auch schon Gott vorher, aber und dann sagt er der Eva, ja, also da wird ein Nachkomme sein und der wird eines Tages der Schlange den Kopf zertreten. Und man könnte kurz sagen, und ihr werdet wieder ins Paradies zurückkommen. Und die Eva denkt, naja, mein Nachkomme, das wird dann mein Sohn sein. Hm? Und dann hat sie tatsächlich gedacht, der Kain wär's. War er aber nicht, der hat ja dann seinen Bruder erschlagen. Aber man kann schon an den Namen der beiden erkennen, also nur, was, wie die Eva gedacht hat, Kain, der Mann, also man könnte sagen, der ist es, so hat sie ihn genannt. Und Abel, das klingt so ein bisschen nach der Hauch, der Avel. Ja, also das ist nicht so wichtig. Wichtig ist der Kern. Ne? Und da hatte sie schon die Hoffnung, sie hat sich getäuscht. Das war nicht so. Aber wahr war trotzdem, was Gott gesagt hat. Eines Tages wird ein Mensch die Menschen erlösen. Und dann sogar, man könnte sagen, ein Nachkomme von Adam und Eva. Darauf liegen ja die Evangelien wert. Dann gab es Mose. Und Mose war auch nicht der Retter. Der hat das Volk nicht mal mehr ins verheißene Land geführt. Und dann das verheißene Land Israel war auch nicht das Paradies. Aber Gott hat überall immer wieder gesagt, hier, die Rettung wird kommen. Durch einen Propheten wie mich, sagt Mose. Das wird kommen. Die Leute dachten, das ist vielleicht Josua, war er natürlich auch nicht. Und immer mehr, vielleicht ein König, wie David. Riesenverheißung an David. Ja, aus deinem Geschlecht, da wird der Retter kommen. Okay, also ein Mensch aus dem Geschlecht Davids, der sein wird wie Mose. Was kommt noch dazu? Er wird leiden und der Allerverachtetste sein, sagt Gott dann durch den Propheten Jesaja. Von der Jungfrau Maria geboren in Bethlehem und ich weiß nicht was alles. So viele Verheißungen. Und Petrus sagt mal, nicht mal die Engel konnten sich darauf einen Reim machen. Ja, die saßen genauso im Himmel da und haben sich gedacht, was hat sich Gott dabei eigentlich gedacht? Wie will der genau retten? Der will retten. Aber das ist ja ein Sammelsurium, ja, an Verheißungen, an Dingen, die er da sagt. Wie soll das zusammenpassen? Und dann hat Gott, als Jesus Christus gekommen ist, gezeigt, wie Jesus Christus all diese Verheißungen, all diese Hinweise Gottes, die er von Anfang durch die ganze Geschichte gelegt hat, wie die plötzlich alle zusammenpassen. Und plötzlich wurde klar, ja, Gott hatte ein Geheimnis, hat er niemandem verraten, auch keinem Engel. Aber jetzt hat er es offenbart. Und die Offenbarung, wo findest du die? Nicht in einer Formel, Gott hat uns alle lieb und unsere Schuld ist vergeben, sondern wo findest du die? In der Person von Jesus. Ja, die Person von Jesus ist es. Er selber. Jesus hat ja seinen Jüngern das auch selber gesagt. Nach der Auferstehung redet er, Lukas spricht davon, von sich auch und erklärt das denen und sagt, oh, ihr Toren zu trägen, Herzes, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihnen gesagt war. Und dann nochmal, als alle Jünger wieder dabei sind, sagt er, das sind doch meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und dann sprach er zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass er gepredigt wird in seinem, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also der Punkt ist der, das ist, dass Jesus Christus selber ist das offenbarte Geheimnis. Und das ist nicht irgendwie eine Formel, auch in dieser Art und Weise ist das keine Formel, sondern worum geht das? Was will Gott damit erreichen? Nun, zum einen beweist natürlich Gott seine Wahrheit all der Aussagen, die er gemacht hat, indem er das auf eine wundersame Weise erfüllt, was er vorhergesagt hat. Aber dient ja nicht nur dazu, sondern das dient vor allem dazu, sagt die Bibel, Gott will mit dieser Botschaft in unserem Herzen Vertrauen schaffen. Er will den Glauben in uns schaffen. Weil nämlich unser Misstrauen Gott gegenüber ist immer erstmal da. Ja? Wenn wir irgendwo leiden, dann fragen wir, ja, warum gerade ich? Warum stößt mir das zu? Warum muss das alles sein? Und so weiter. Hat Gott irgendwas gegen mich? Habe ich irgendwas Böses getan? Das Misstrauen ist immer zuerst ganz nah in unserem Herzen. Aber Gott wirbt um unser Vertrauen und er tut das durch Christus. Und jetzt kommt es so, dass eben das, heißt es hier, ein herrlicher Reichtum ist, dieses Geheimnis, sagt der Apostel Paulus. Das, sich damit zu beschäftigen, darauf zu schauen. Warum? Weil wir in diesem Geheimnis uns mit dem Christus selber beschäftigen, mit Jesus. Und deswegen ist auch die Antwort hier, was ist denn der Reichtum dieses Geheimnisses? Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also könnte man jetzt wieder fragen, was ist denn das Evangelium eigentlich? Ist das eine Formel? Gott hat uns alle lieb und vergibt uns unsere Schuld durch Jesus? Nein. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus sich mit dir verbindet, durch seinen Geist in dir wohnt, in dir lebt und mit dir lebt. Du bist auch dadurch gerettet. Paulus sagt hier im Kolosserbrief, du bist mit Christus gestorben, begraben und auch mit Christus auferstanden. Da sagt er, diese enge Verbindung zu Jesus Christus, die fand schon statt, als Jesus starb. Aber jetzt geht es darum, dass sie auch in deinem Leben stattfindet. Übrigens feiern wir deswegen heute das Abendmahl. Denn das Abendmahl ist Gottes sichtbares Zeichen dafür, dass Christus in uns sein soll. Das ist mein Leib, den esst. Das ist mein Blut, das trinkt. Das ist natürlich ein Zeichen, aber ein Zeichen dessen, dass unser christliches Leben darin besteht, dass wir mit Christus ein Kuchen sind, zusammengehören. Dass das nicht nur etwas ist, was wir denken, sondern dass wir tatsächlich mit diesem Jesus leben. Und zu diesem Leben gehört tatsächlich auch ein regelmäßiges Ringen darum, mit Christus zu bleiben und in ihm zu bleiben. Man kann das jetzt wieder, und weil es die Bibel auch selber tut, mit einer Ehe vergleichen. Da könnte man auch sagen, okay, jetzt, keine Ahnung, wie lange braucht man dafür, 25 Jahre, dann kann man sagen, dann kennt man seinen Partner, ne? Dann ist eigentlich alles abgegessen, abgefrühstückt und dann kriegt man das Ehezertifikat in Silber, glaube ich. Ne? Und dann ist das irgendwie erledigt? Nein, eigentlich ist einem doch klar. Ja? Also was Ehe ist, das ist ja nicht irgendeine Formel oder irgendwelche Jahre, die man halt irgendwie mehr oder weniger glücklich absitzt oder sonst irgendwie was, sondern das ist das lebendige Leben, was man jeden Tag miteinander führt, wo man darum ringt, in der Liebe zueinander zu bleiben, einander zugewandt zu bleiben das ist nicht anders als das Leben mit Christus. Das kann man auch nicht in der Tasche haben, sondern das kann man nur immer leben im Glauben. Und dass das Leben im Glauben bleibt, dazu muss man eben seinen Christus anschauen, also auf ihn blicken, ihn kennen, ihn lieben, das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums studieren und anschauen und sich daran freuen. Das tun wir auch gemeinsam miteinander und dazu feiern wir auch Gottesdienst. So, ich muss zum Schluss kommen, aber wir wollen noch eins anschauen, nämlich, dass das auch Folgen hat. Und zwar gute Folgen, denn Paulus sagt hier, also wir wollen gerne, dass Menschen vollkommen werden. Darum mühen wir uns. Wir ermahnen alle Menschen, lehren sie in dieser Weisheit, damit wir einen jeden Menschen, was steht da? In Christus vollkommen machen. Ihr sollt gar nicht vollkommen werden. An euch. Sondern wieder in Christus, in dieser engen Verbindung mit ihm. Da erreichen wir Vollkommenheit. Also Vollkommenheit, von der, sagt Paulus hier, das heißt, wir sind heilig, ohne Fehl und Tadel, makellos, weil Christus das für uns getan hat. Also, aber was macht dann diese Vollkommenheit eigentlich aus? Was sind Kennzeichen dieser Vollkommenheit. Und das ist auch gleichzeitig, könnte man sagen, das sind die Folgen oder die Früchte dessen, dass Christus in der Mitte meines Lebens ist. Dass ich mit ihm lebe. Er in mir, ich in ihm. Paulus nennt hier Dinge, und das eine, was er hier nennt, ist, also er will, dass die Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe. Also eine ganz herrliche Sache ist tatsächlich, und Kennzeichen dieser Vollkommenheit ist, dass man weiß, ich bin geliebt und dass man lieben kann. Das ist ein großes christliches Wunder, weil Liebe ist nämlich nicht, seid nett zueinander und so weiter. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, als ich noch Gemeinde geleitet habe, da habe ich gesagt, wir müssen Gemeindefreizeit machen, so wie wir das jetzt machen. Und dann hieß es, naja, wie lange machen wir das? Dann sage ich, naja, das müssen mindestens mal 5 Tage oder 6 Tage sein. Weil wenn man nur 3 Tage zusammen ist, kann man sich nicht an die Köpfe gehen. 3 Tage können die meisten sich zusammenreißen und nett zueinander sein. Wir müssen ein bisschen länger zusammenbleiben, ja? Damit man auch sich fragen kann, lieben wir einander eigentlich wirklich? Ja? Also zum Beispiel den Jörg liebe ich besonders, weil wir uns vor vielen, vielen Jahren mal sogar auf einer Freizeit so richtig gezofft haben und uns dann wieder in den Arm lagen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung, kann man natürlich nicht festhalten, aber es war eine wichtige Erfahrung, die unsere Freundschaft sehr vertieft hat. Unsere Bruderschaft, unsere Liebe zueinander. Das kam nicht dazu, dadurch, dass jetzt alle vollkommen waren, sondern dass alle in Christus vollkommen sind. Und das heißt, dass wir plötzlich merken, wir können einander lieben, und zwar auch dann, wenn wir einander was zu vergeben haben, wenn wir einander zu ertragen haben. Und da geht die Liebe nicht weg. Das ist etwas ganz Großes, eine herrliche Erfahrung, diese Gewissheit zu haben, ich bin geliebt. Und zwar auch dann, wenn, jetzt sind wir wieder beim Thema Leiden, wenn der eine oder andere mich nicht liebt. Naja, muss man mitleben. Kommt vor. Plötzlich bin ich in einer Gemeinde rausgeflogen. Auch sowas kommt vor. Hab das Falsche gesagt. Die Leute haben zwar dann hinterher gesagt, du hast eigentlich recht, es stimmt zwar, was du sagst, aber du hättest es trotzdem nicht sagen dürfen. Okay, kommt vor. Naja, ich wollte euch das nur ein Angebot. Ne? Also, fühlt euch ganz frei, ich bin nicht beleidigt. Aber der Punkt ist der, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dann muss ich mich auch nicht von oberflächlichen Zuneigungen abhängig machen, von diesem und jenem Streicheln, weil ich in der Liebe meines Gottes ganz gewiss sein kann. Dann aber führt das auch dazu, dass ich tatsächlich auch Menschen lieben kann. Und Jesus sagt ja selber, na, wenn ihr sowieso nur die liebt, die euch auch lieben, da tut ihr nichts Besonderes, das können die Heiden auch. Die Herausforderung ist immer dann da, wo man halt merkt, kann ich eigentlich noch lieben, einen Menschen achten, obwohl ich vielleicht seine Abgründe kenne. Ich danke Gott immer wieder dafür, wenn halt Menschen mir in der Beichte oder Seelsorge sonst wie die Abgründe ihres Herzens offenbaren und ich kann sie hinterher noch lieben. Das ist gar nicht selbstverständlich. Einen Menschen immer noch anzusehen, auch als meinen Bruder in Christus, auch wenn ich weiß, was er Böses getan hat. Und da bilde ich mir nichts drauf ein. Ich bin kein Träumer. Ich weiß auch von der Bosheit und von schrecklichen Dingen, die auch Menschen tun können. Aber ich freue mich darüber, dass ich trotzdem noch lieben kann, dass ich nicht vom Hass gepackt werden muss. Das ist nämlich schrecklich. Und das ist was ganz Wunderbares. Mit Christus in der Mitte kann man ein Mensch der Liebe sein. Noch was wird hier genannt. Also Liebe, Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Auch das ist etwas, was Christus hinzufügt. Der macht uns also nicht dumm. Also der christliche Glaube ist keine Volksverdummung, sondern es ist tatsächlich so, dass wir Einsicht bekommen in viele Dinge. Dass wir natürlich wissen, was Gott will. Das sagte Paulus hier auch im Kolosserbrief ausdrücklich. Gott hat sein Herz offenbart und hat uns gesagt, was er will. Für uns, für diese Welt, was seine Ziele sind. Da sind wir nicht im Ungewissen. Wir wissen ein paar Dinge nicht. Zum Beispiel nicht, wann wir sterben werden oder keine Ahnung, ob wir morgen schwer krank werden oder sonst irgendwie was. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, das gibt uns auch einmal Gewissheit über das, was Gott will, aber auch Gewissheit über die Zusagen, die Gott macht. Ich habe einen Muslim, der regelmäßig mich besucht, weil er sagt, also er hat immer wieder mit seinem Gewissen und mit seiner Angst vor Allah zu kämpfen. Aber er findet in seinem Glauben keinen Trost. Dann sagt er, ich muss dich mal wieder besuchen kommen, weil wenn ich mit dir rede, geht es mir hinterher besser, dann kann ich mal wieder schlafen. Und ich kann ihm natürlich nur bezeugen und hoffen, dass er irgendwann umkehrt zu dem Gott, der wirklichen Frieden und Gewissheit schenken kann. Aber Allah kann ihm diese Gewissheit nicht geben. Und der Islam kennt diese Gewissheit nicht. Dass wir die haben dürfen und solche Gewissheit im Glauben, das ist ein großes Geschenk der Gemeinschaft mit Christus. Und noch etwas nennt der Apostel Paulus hier, und damit mache ich dann Schluss, ich nenne das mal Stabilität. Also er sagt, ihr seid von Christus angenommen, aber jetzt seid ihr auch in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben. Also da redet der Apostel davon, dass diese Verbindung mit Christus auch eine Stabilität bringt. Im Epheserbrief sagt er mal, wir werden nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her geblasen. Irgendjemand kommt mit irgendeiner neuen Idee auf und wir denken, oh, war das vielleicht alles falsch, was ich geglaubt habe? Nein, in Christus verbunden zu sein, das bringt uns auch eine, wir könnten sagen, theologische Stabilität, aber das bringt uns auch eine Gewissheit und Stabilität in unserem Denken und Dasein. Wir sind nicht von den und den Meinungen abhängig. Wir wissen, Meinungen kommen und gehen und diese und jene Idee, die wird auch wieder vergehen. Inzwischen bin ich über 60 geworden und dann denke ich, was hast du schon alles für ein Zeug gehört? Einige von euch haben noch mehr Zeug gehört, ja. Und wo man denkt, ab und zu, ich habe im Keller ein paar alte Zeitungen, die habe ich irgendwann mal aufbewahrt, weil ich damit den Ofen anzünden wollte, aber dann brauchte der Ofen gar nicht so viel Papier und da ist immer noch so eine Kiste mit alten Zeitungen. Und dann gehe ich mal an die Kiste, mache die auf und nehme so eine alte Zeitung da raus und dann gucke ich rein und dann denke ich, darüber haben wir uns damals aufgeregt. Da erinnert sich heute gar keiner mehr dran. Was war denn das? Ab und zu gibt es mal Sachen, wo man denkt, das sind Sachen, die beschäftigen uns auch noch länger. Aber die große, dicke Zeitung war voll mit allem möglichen Zeug. Alles wieder vergangen. Was aber bleibt, sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort, das bleibt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Haltet euch an Christus. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und da geht es ja genau um das, nämlich dass Jesus euch in diesem Zeichen von Brot und Wein, Saft gehe ich davon aus, bedeuten will, klar machen will, ich will in dir sein und du sollst in mir sein. Wir wollen ganz zusammen sein. Dafür bin ich gekommen, dafür bin ich für dich gestorben und auferstanden, in dieser ganz engen Verbindung. Aber diese ganz enge Verbindung ist eine Verbindung des Lebens, dass du darin lebst und den lebendigen Christus darin erfährst und die Kraft des Evangeliums selber erlebst, jeden Tag. Das ist die Verheißung. Und das Zeichen, was wir dazu bekommen, das uns Gott im Abendmahl geschenkt hat. Amen.